Den ersten Matchball zum Klassenerhalt, den hat Mainz 05 verspielt und das nach einer 3-0-Führung. Wie das passieren konnte und wieso die Personalie Kaspar Potulski im kommenden Transfersommer besonders interessant werden könnte, das und mehr jetzt bei 05 Inside. Ja, 7 Tore und 2 komplett unterschiedliche Halbzeiten. Das war ein ziemlich verrückter Fußball-Samstag in der Mainzer Mewa Arena. Live vor Ort war meine Kollegin Antonia Meyer, die sich zumindest über eine gute Mainzer Halbzeit freuen durfte. Ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Positiven mal an, mit der ersten Halbzeit. 3-0 nach 45 Minuten. Bis dahin aus deiner Sicht vielleicht sogar die beste 0-5-Halbzeit in dieser Saison.
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und war für mich einer der besten ersten Halbzeiten auf jeden Fall. Vielleicht noch vergleichbar mit dem Straßburg-Spiel in der Conference League, das Hinspiel zumindest.
Ja.
Das war auch sehr beeindruckend. Aber ja, die Mainzer haben die Bayern ja eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. 3 Tore. Hätte sich, glaube ich, jeder Fan in der Arena vor dem Spiel auch nicht so erträumt, dass es so zur Halbzeit stehen kann.
Ja.
Also die ersten 45 Minuten auf jeden Fall top.
Und dann nach 45 Minuten Hand aufs Herz, hast du gedacht, das Ding ist durch, als der Halbzeitpfiff kam?
Ehrlich gesagt, nein. Ich muss sagen, mit jedem Mainzer Tor habe ich mehr Sorge bekommen, wie das okay. Spiel weitergeht.
So geht's natürlich auch, ja.
Weil es sind halt die Bayern.
Mhm.
Also es war eigentlich klar, dass sie mit jedem Tor einfach den Druck erhöhen werden, wütend werden, mehr anlaufen. Und so ist es dann am Ende ja auch leider gekommen.
Ja.
Also 3-0 reicht halt gegen diese Bayern aktuell zur Pause auch noch nicht aus.
Ja, und das zeichnet ja auch den FC Bayern in dieser Saison aus, ne? Dass sie sich eben dieser drohenden Niederlage in einem für sie ja komplett unwichtigen Spiel eben nicht abfinden wollten. Haben dann zur Halbzeit Kane und Olise, ein bisschen später auch Musiala eingewechselt. War das für dich dann auch nochmal so ein Moment, wo du dachtest, okay, jetzt wird's richtig hart?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Faktor ist natürlich, es ist der FC Bayern, der aktuell der neue und alte deutsche Meister ist, auf dem Weg ist, zur besten Mannschaft Europas zu werden. Das ist der eine Faktor plus die Bank. Also wenn du dann gesehen hast nach der Pause, wer da alles stand zur Einwechslung, und Harry Kane, Musiala, Olise, dann war eigentlich klar, hatten die Bayern, glaube ich, vorher auch nicht so eingeplant. Das muss man auch den Mainzern mal zugute halten. Sie haben sie dazu gezwungen.
Ja.
Bin mir sicher, Trainer Vincent Kompany hatte sich eigentlich erhofft, die Topstars schonen zu können für das Champions-League-Spiel gegen Paris.
Ja.
Das haben sich die Mainzer erarbeitet. Aber dann kam es ja auch leider so, dass die Top-Joker eingewechselt wurden, haben ja dann auch noch alle 3 getroffen. Und das war natürlich ein Faktor, der die zweite Halbzeit bestimmt hat.
Ich meine, wir sind uns, glaube ich, komplett einig, dass Vincent Kompany da ein Monster erschaffen hat mit dieser Bayern-Mannschaft, dass es unglaublich ist, was die für eine Saison spielen. Gleichzeitig kann man sich aber, finde ich, schon die Frage stellen, ob Mainz 05 mit einer 3-0-Führung im Rücken das in der eigenen Arena nicht trotzdem anders runterspielen kann.
Ja, also er hat ein Monster erschaffen und leider auch noch ein sympathisches Monster. Ich finde, durch seine Trainerarbeit, durch seine Kommunikation, auch wie die Mannschaft auftritt, es tritt ja auch fast nichts mehr nach außen. Das war beim FC Bayern ja vor nicht allzu langer Zeit ganz anders.
Ja.
Macht er das sehr sympathisch und man missgönnt ihnen eigentlich den Erfolg gar nicht mehr so wie in früheren Zeiten. Und natürlich, sie bestrafen Fehler. Eiskalt. Das haben wir gesehen beim Tor 3-2 von Michael Olise. Philipp Mwene lässt ihm einfach nur ein paar Meter Platz. Er macht das super Arjen Robben-mäßig und der Ball ist drin. Das wird halt bei den Bayern aktuell bestraft. Das haben die Mainzer ja in der ersten Halbzeit viel, viel besser gemacht. Haben sie ja komplett rausgenommen, zu Fehlern gezwungen, früh angelaufen, immer wieder unter Druck gesetzt und das war in der zweiten Halbzeit einfach weg. Also da haben die Bayern haben sich stabilisiert, haben keine Fehler mehr gemacht, aber die Mainzer haben es auch nicht mehr provoziert und haben sich komplett reindrängen lassen. Und mit jedem Tor war einfach der Druck höher. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, zumindest habe ich so empfunden, bis der nächste Bayern-Treffer fällt. Das erste Tor fiel auch ziemlich früh, das muss man auch dazu sagen. Es hätte vielleicht auch den Mainzern gut getan, wenn das erst 10 Minuten später der Fall gewesen wäre. Und dann, was ich auch noch mal sagen wollte, auf jeden Fall war das Mainzer Publikum. Also das ist mir aufgefallen. Mit jedem Treffer der Bayern war so erstmal Stille, hat sich auch nicht wieder gefangen. Und ich glaube, das hätte der Mannschaft da auch noch mal gut getan.
Ja, es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre schon mit dem ersten Gegentor bei jedem im Kopf gewesen, okay, jetzt geht's los. Und
genau,
jetzt ist es kaum noch aufzuhalten. Ne?
Genau, ja. Man hat so drauf gewartet, das erste Tor. Und dann war es so eine Frage der Zeit, bis der nächste Treffer fällt.
Du hast Olise angesprochen, das Tor natürlich absolute Weltklasse, sensationell. Nadim Amiri hat danach gesagt, für ihn ist es aktuell sogar der beste Spieler der Welt. Würdest du da mitgehen?
Ich denke, er ist auf einem guten Weg dahin. Ja. Absolut macht den Unterschied bei den Bayern. Ist auch gerade nicht zu ersetzen. Eckt aber auch so ein bisschen an mit seiner Art und Weise. Er erinnert an Arjen Robben, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, ist ein Weltklasse-Spieler. Aber wir haben es ja gesehen bei der Meisterfeier, diese Aktion mit den T-Shirts. Er trägt als einziger kein T-Shirt, wollte auch nicht so aufs Mannschaftsfoto, nimmt sich da immer wieder so ein bisschen raus, macht so sein eigenes Ding. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen bei ihm schwierig.
Ja, ich finde, wenn du so kickst, kannst du dir vieles rausnehmen. Ich finde den Vergleich mit Arjen Robben tatsächlich auch ziemlich passend, weil du genau wie bei Robben damals das Gefühl hast, wenn der von der Außenbahn in die Mitte zieht und zum Abschluss kommt, dann ist das für ihn wie ein Elfmeter.
Ja.
Und Vincent Kompany hat danach ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, es ist eigentlich verrückt, dass man diese Erwartungshaltung an ihn schon hat, aber er hat die Latte eben so hochgelegt, dass man schon damit rechnet, dass er reingeht. Und das ist unglaublich. Trotzdem, hätte Mainz 05 irgendwas anders machen können, damit es eben in der zweiten Halbzeit nicht ganz so bitter wird? Vielleicht frühere Wechsel, da haben wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen.
Genau, also ein Faktor auf jeden Fall Dominic Kohr, der ja nach 20 Minuten wieder sehr früh seine 9. gelbe Karte der Saison gesehen hat. Der Mannschaft dadurch natürlich wieder schadet. Auch für mich persönlich teilweise dran war, dass er das Spiel auf der Tribüne beenden wird. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum Urs Fischer ihn nicht schon früher ausgewechselt hat. Er wurde dann erst in der 85. Minute ausgewechselt. Mhm. Auch die Wechsel generell war dann ein bisschen unglücklich. Dann fiel gleich der 3-3-Ausgleich und dann das 3-4 durch Harry Kane.
Ja,
ja, das, klar, hat Urs Fischer sich sicher auch anders vorgestellt. Aber die Mainzer hätten einfach sich diesem Druck nicht so ergeben dürfen. Es ist der FC Bayern, aber eine 3-0-Führung zur Pause hätte man ein bisschen mehr über die Zeit vielleicht auch retten können und sich auch mal wieder befreien. Das war ja gar nicht mehr möglich. Bis 10 Minuten vor Ende komplett hinten drin gestanden, sich komplett haben reindrücken lassen und auch nicht so richtig für Entlastungsphasen gesorgt.
Du hast Innenverteidiger Dominic Kohr jetzt angesprochen. Ist natürlich besonders interessant vor dem Hintergrund, dass mit Kaspar Podolski ein extrem talentierter Innenverteidiger erneut 90 Minuten lang auf der Bank saß. Und das Ganze scheint aktuell doch ein etwas heißeres Thema rund um Mainz 05 zu werden, gerade mit Blick eben auf den kommenden Transfersommer. Wieso genau, das erklärt uns jetzt unser Kollege Florian Schlecht, der passenderweise gerade an einem Artikel zu der ganzen Story sitzt. Florian, erzähl doch mal, wie schätzt du gerade die Situation rund um Kaspar Podolski ein?
Hallo Pascal und hallo Antonio und viele Grüße ins Studio. Ja, bei Kaspar Podolski ist natürlich die große Frage, aus welcher Perspektive man seine Geschichte erzählt. Also wenn wir uns in den Sommer zurückversetzen, da kam er mit 17 Jahren, er konnte auch noch A-Jugend spielen, könnte auch nach wie vor in den Trainingsbetrieb der Bundesliga 11. Und heute reden wir davon, dass er Mr. Conference League war mit sehr vielen Einsätzen und eben auch schon viele Bundesligaspiele bestritten hat. Also für einen 18-Jährigen schon eine absolute Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, es gibt nicht viele Spieler in der Bundesliga, die in diesem Alter auf so viele Einsatzminuten über eine ganze Saison kommen. Das ist natürlich schon herausragend. Und gleichzeitig gilt sein Umfeld auch im Verein als sehr, sehr ehrgeizig, wenn es um die weitere Entwicklung des Spielers geht. Und da hat man zuletzt auch Verwunderung vernommen, warum die Einsatzzeiten von Kaspar Podolski eher weniger geworden sind. In Hoffenheim beim 2-1-Sieg der Mainzer hatte er wirklich ein sehr starkes Spiel nach seiner Einwechslung gezeigt, danach in der Bundesliga aber gar keine Rolle mehr gespielt. Und ja, dann kommen natürlich schon die Fragen auf, ob Urs Fischer, der vor allem halt auf erfahrene Spieler setzt, dann derjenige ist, der Kaspar Podolski halt die Perspektive zur neuen Saison bieten kann, einfach auf deutlich mehr Einsatzminuten bei Mainz 05 zu kommen, was man sich so nach meinen Informationen auch erwünschen und erhoffen würde. Und interessant ist die Personalie natürlich jetzt vor allem vor dem Hintergrund, dass Kaspar Podolski seinen Berater gewechselt hat. Er wird jetzt von der Agentur 360 Sports vertreten, vor allem vom prominenten Berater Volker Struth. Und das ist natürlich in der Branche schon immer ein Zeichen dafür, dass man entweder den Druck auf Mainz 05 erhöhen möchte, mehr Einsatzzeiten für Kaspar Podolski in der Bundesligamannschaft zu erfragen, oder dass, wenn diese Perspektive nicht aufgezeigt wird, man möglicherweise auch Druck machen wird in Richtung eines Transfers im Sommer. Und da muss man natürlich zum Hintergrund von Kaspar Podolski auch immer sagen, 18-Jähriger, der schon so viele Spiele gezeigt hat, der sich in wichtigen statistischen Daten gar nicht groß unterscheidet von seinen erfahreneren Mitspielern, der ist natürlich auf diesem internationalen Markt, wo man dann auch nach Potenzialspielern sucht, sehr, sehr begehrt. Und ja, von daher wird das eine ganz, ganz spannende Debatte. Und man merkt das eben auch in seiner Heimat, dass auch da die Lobby schon sehr, sehr groß ist und Mainz 05 teilweise auch kritisiert wird für aus Sicht von polnischen Experten zu geringe Einsatzzeiten.
Mit wem aus seiner Heimat konntest du denn da so sprechen?
Ja, ich habe heute mit Thomas Scheito gesprochen, Ex-Verteidiger, Legende von Schalke 04 und heute TV-Experte im polnischen Fernsehen. Und er beispielsweise kann nicht nachvollziehen, warum Kaspar Podolski über Mainz verhältnismäßig wenig spielt aus seiner Sicht. Er hat gesagt, dass Podolski seine Chancen immer genutzt habe, noch großes Potenzial habe und ein Spieler sei, für den Mainz 05 schon jetzt 30 Millionen bekommen könnte, wenn er regelmäßig spielt. Und er hat zwar Urs Fischer, den Trainer von Mainz 05, sehr, sehr gelobt dafür, was für eine herausragende Arbeit er geleistet hat, den Club vom letzten Tabellenplatz bis eigentlich jetzt zum fast sicheren Klassenerhalt schon zu führen. Gleichzeitig hinterfragt er aber auch so ein bisschen, ob Urs Fischer für die Philosophie von Mainz 05 steht, junge Spieler zu entwickeln und die der Verein dann irgendwann für viel Geld verkaufen kann. Und sein Rat an Podolski war jetzt recht offensiv in unserem Gespräch. Also wenn der bis zum Saisonende nicht mehr spielt, so ist sein Rat, dann sollte er sich auf jeden Fall über einen Vereinswechsel Gedanken machen und nach Informationen von Thomas Scheito sind auch mehrere Vereine an Podolski interessiert. Aus der Bundesliga sollen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ihn beispielsweise auf den Zettel haben. Aber auch Clubs aus England oder aus Italien sollen an Podolski interessiert sein. Und da muss man dann mal abwarten, wie es jetzt Richtung Sommer sich entwickelt. Fakt ist allerdings auch, Podolski hat einen gültigen Vertrag in Mainz bis 2028. Der kann sich per Klausel auch nochmal um ein weiteres Jahr verlängern. Und eine Ausstiegsklausel gibt es nach unseren Informationen nicht. Das heißt, sollte im Sommer tatsächlich die Podolski-Seite einen Wechsel forcieren wollen, dann säße immer noch Mainz 05 am längeren Hebel, wenn es darum geht, will man den Spieler gehen lassen und wenn ja, zu welchem Preis. Und die Signale, die wir von Mainz 05 bekommen haben, ich habe Nico Bungert am Samstag nach dem Spiel gegen Bayern gefragt, sind schon die, dass man natürlich genau weiß, was für ein Talent man da in seinen eigenen Reihen hat. Also Bungert hat schon gesagt, dass Podolski mit 18 Jahren so weit ist, dass er einfach schon Respekt bei Mannschaftskameraden, bei zwei Trainern in dieser Saison sich erworben hat. Und er bilanzierte damit, dass ihm in jedem Fall die Zukunft gehört, er eine unglaubliche Qualität habe und er zukünftig bei Mainz in großer Regelmäßigkeit auf dem Platz stehen werde. Davon ist er in jedem Fall überzeugt. Also es ist auch nicht so, dass Mainz 05 nicht versteht, was für ein Talent man da hat. Aber es geht natürlich schon auch um die Frage, kann man Podolski eine Perspektive zu mehr Einsätzen zur neuen Saison aufweisen? Zumal mit Dominic Chor, Dani da Costa, Andreas Hanke-Olsen, gegebenenfalls Stefan Posch, vielleicht auch Stefan Bell natürlich sehr, sehr erfahrene Konkurrenz in der kommenden Saison auf dem Platz stehen könnte.
Ja, vielen Dank, Florian, für deine Einschätzung. Antonia, wie siehst du das Ganze? Erstmal, muss Kaspar Podolski mehr spielen als aktuell unter Urs Fischer?
Also ich persönlich hätte ihn besonders gerne im Rückspiel gegen Straßburg gesehen und auch gegen den SC Freiburg. Ich könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen den Unterschied hätte machen können. Aber Urs Fischer sieht ihn jeden Tag im Training. Er hat ja auch schon betont, er sieht dort Potenzial und er muss noch den nächsten Entwicklungsschritt machen. Deswegen ist es aktuell ja anscheinend sehr schwierig für ihn.
Könntest du es denn als Reaktion darauf nachvollziehen, wenn er sagt, oder er und sein Berater, sein Umfeld, okay, das ist zu wenig Spielzeit, wir versuchen einen Wechsel im Sommer zu forcieren?
Also nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Er ist 18 Jahre alt, wir haben es auch gerade gehört, es ist seine erste Bundesliga-Station. Das finde ich, ist ein komplett falsches Signal. Also er hat schon Einsätze gehabt, auf jeden Fall, hat er auch die Entwicklung gemacht, aber ich sehe das jetzt nicht als Druckmittel und ich bin mir auch sehr sicher, der Verein lässt sich da überhaupt nicht beeindrucken, sollten sie auch nicht. Und ich finde es eher gerade, für mich persönlich schadet er sich dadurch, dass er sich also vielleicht auch nicht er persönlich, aber sein Umfeld ihn so dermaßen in den Fokus rücken und auch Druck ausüben. Weil stell dir mal vor, er wechselt, dann läuft es beim neuen Verein eben auch wieder nicht so. Mit 18 Jahren, das kannst du dir auch noch nicht so richtig erlauben. Ich glaube, das hängt einem dann ziemlich nach.
Ja, ich meine, noch ist ja auch nichts passiert. Ne? Ich meine, er hat seinen Berater erneut gewechselt, aber das ist nicht verboten, kann er machen. Bisher ist das also alles im Rahmen dessen, was man ihm zugestehen muss. Ich sehe es aber ähnlich. Für einen 18-jährigen Innenverteidiger, der jetzt 12 Bundesligaspiele schon gemacht hat und 8 Conference-League-Spiele, das ist schon nicht so schlecht. Ich verstehe ein bisschen den Unmut, wenn man auf die vergangenen Wochen blickt, ja, weil die Leistungen davor waren eigentlich immer solide. Muss aber auch dazu sagen, wir sind immer noch in einer Saison, in der es für Mainz 05 bis zuletzt um den Klassenerhalt geht. Ja. Und dass Urs Fischer in der Situation sagt, wenn er die Wahl hat zwischen, ich würde mal sagen, aktuell in etwa auf einem Niveau spielenden Innenverteidigern, die einerseits extrem erfahren sind und auf der anderen Seite super jung und unerfahren, dann finde ich es jetzt nicht komplett schwer nachzuvollziehen, warum er sich für die Erfahrung entscheidet. Ist natürlich wichtig, dass man drüber spricht, wie die Aussicht für die kommende Saison ist. Also ein Kaspar Podolski, so talentiert er auch ist, darf keine Startelf-Garantie erwarten. Die wird ihm Urs Fischer auch nie ausstellen können. Aber ich denke schon, dass man da mit Urs Fischer und dem Verein mal sprechen wird und gucken wird, ob denn der Plan ist, ihm zu mehr Einsatzzeit zu verhelfen.
Das denke ich auch. Und ich finde, man sollte auch auf der Spielerseite bedenken, Mainz 05 hat so die Tür zur Bundesliga ermöglicht.
Genau.
Das würde ich jetzt auch mal im Hinterkopf behalten und jetzt nicht komplette Dankbarkeit, aber es ist eine Basis und bisher läuft die Zusammenarbeit ja offensichtlich gut, sonst wäre er auch nicht da, wo er gerade ist.
Ja.
Und da hoffe ich, dass sich da auch die Spielerberaterseite vielleicht sich daran auch wieder ein bisschen erinnert.
Ist ja auch eine Frage der Zeit, bis in der Innenverteidigung generell eine Verjüngung mal stattfinden muss.
Genau.
Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass die da noch 3 Jahre mit der Abwehrreihe Dominik Kor,
allein der Altersschnitt.
Das wird nicht funktionieren. Stefan Bell, wenn man den noch mit reinnimmt.
Das wird sich, glaube ich, auf Zeit einfach von selbst, die Frage wird sich von selbst stellen.
Ja.
Und ich hoffe, dass er über den Sommer hinaus in Mainz auch bleibt und dann vielleicht die Vorbereitung nutzt, um den nächsten Schritt zu machen.
Ja, das wünschen sich die 05-Fans sicherlich auch, genauso wie bei Kai Schusano. Denn auch der gilt als möglicher Abgangskandidat im kommenden Sommer, allerdings aus völlig anderen Gründen. Nicht, weil er zu wenig spielt, sondern weil er ja zu gut spielt, kann man sagen. Woche für Woche zeigt er Top-Leistungen und inzwischen wäre es schon eine große Überraschung, wenn nicht zahlreiche Top-Clubs Schlange stehen würden und wahrscheinlich auch riesige Summen für den Japaner auf den Tisch legen. Die Frage ist natürlich, okay, wie geht Mainz 05 jetzt damit um, wenn da so riesen Angebote reinflattern? Wie wertvoll ist er? Will man ihn vielleicht trotzdem halten? Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf ein paar Zahlen, die wir vorbereitet haben, zu Kai Schusanos Bundesliga-Saison, die seine Klasse noch ein bisschen verdeutlichen. 25 Jahre, er hat noch einen Vertrag bis 2028, also auch da wäre Mainz 05 am längeren Hebel, wenn es zu Verhandlungen kommt. Ja, ist in dieser Bundesliga-Saison 368,8 Kilometer gelaufen, Platz 3 in der gesamten Liga und hat dabei auch 340 Zweikämpfe gewonnen, Platz 2 in der gesamten Liga. Transfermarkt.de gibt ihm einen Marktwert von aktuell 25 Millionen. Das sind natürlich keine offiziellen Werte, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ist auch schon ein paar Monate alt, dieser Marktwert. Ich könnte mir vorstellen, dass beim nächsten Update da noch ein paar Millionen draufkommen. Würdest du so weit gehen, dass Mainz 05 da aktuell schon einen Weltklasse-Sechser im Kader hat?
Absolut. Also für Mainz 05, ja. Er macht den Unterschied. Das sehen wir jede Woche. Er ist, ich finde es ganz faszinierend, ihn zu beobachten, wie er sich den Ball erkämpft. Er ist überall unterwegs. Er verteidigt, er stürmt, er leitet die Angriffswellen ein, war auch am Samstag wieder bei allen 3 Toren beteiligt, in irgendeiner Art und Weise, entweder als Startpunkt oder er gibt die direkte Torvorlage, wie beim 1-0 für Dominik Kor. Er läuft unfassbar viel, wir haben die Werte gesehen, er kämpft und ich habe manchmal das Gefühl, der Ball klebt an seinem Fuß. Also der ist überhaupt nicht vom Ball zu trennen. Ja. Deswegen macht er für mich da bei Mainz 05 aktuell den Unterschied. Ich weiß aber nicht, wie das bei anderen Vereinen wäre. Da bei Mainz 05 strahlt er aktuell natürlich sehr hervor.
Ich bin ja grundsätzlich auch immer sehr vorsichtig mit dem Prädikat Weltklasse, weil ich immer der Meinung bin, für mich muss das ein Spieler bei einem Top-Club in der Champions League über einen gewissen Zeitraum bewiesen haben, bis ich ihn als Weltklasse-Spieler bezeichne. Ich muss aber auch sagen, mit jeder Woche, in der ich Kai Schusano auf dem Fußballplatz sehe, gehen mir die Argumente aus, dass er nicht Weltklasse ist. Also es ist schon wirklich unglaublich. In dieser ersten Halbzeit gegen Bayern habe ich mir mal wieder gedacht, okay, was kann der Junge eigentlich nicht? Von daher Würde es mich nicht wundern, wenn wir den in naher Zukunft bei einem Top-Verein auch Stammspielen sehen. Ist ihm absolut zuzutrauen. Ja, glaubst du denn, dass er in diesem Sommer schon wechselt? Und falls ja, wie viel könnte er denn in die Kassen spülen?
Also ich glaube, zwei Punkte könnten wichtig sein. Erstmal, ob er den nächsten Schritt gehen will. Ist ja seine zweite Saison bei Mainz. Frage, ob er in der Bundesliga den nächsten Schritt gehen will. Du hast angesprochen, internationale Spiele, Champions League, das ist natürlich ein Anreiz. Ja. Oder ob er sogar sagen will, ich will gar nicht mehr in der Bundesliga spielen, sondern schon den Schritt Richtung Premier League machen. Auch da könnte ich mir vorstellen, könnte ein persönlicher Anreiz sein. Auf der anderen Seite, Mainz 05 hat erstmal, wir haben die Daten gesehen, vom Vertrag her alle Optionen bei sich. Aber natürlich, wenn da Summen aufgerufen werden und dieser 25-Millionen-Marktwert, glaube ich, wird sich demnächst nochmal aktualisieren. Da könnte locker die doppelte Summe stehen.
Also für 25 Millionen wird er nicht gehen.
Ganz sicher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch nicht für unter 60 Millionen weggeht. Das sind natürlich Summen für Mainz 05. Da wird Christian Heidel nicht Nein sagen können. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass bei den Fans, die sehen das ja auch, die feiern ihn. Es gibt immer wieder Szenenapplaus. Vielleicht stellen sie sich auch schon auf so eine kleine Abschiedstour von ihm ein, jetzt in den letzten Spielen. Ja. Die wissen, dass bei solchen Summen können die Mainzer halt leider nicht Nein sagen.
Ja, man weiß natürlich nicht, wie genau er jetzt persönlich dazu steht. Muss aber dazu sagen, grundsätzlich bei vielen Japanern ist es schon so, dass die Premier League so als das Land der Träume angesehen wird, ja, als das große Ziel im Profifußball. Und wenn man sich Kai Shusano anschaut, der jetzt diese Saison schon die Möglichkeit hatte, sich auf europäischer Ebene zu beweisen in der Conference League, muss man natürlich auch bedenken, dass er aller Voraussicht nach nächste Spielzeit diese Möglichkeit nicht mehr hat. Also der wird sich schon seine Gedanken machen. Ich finde die Zahl 60 Millionen, die du nennst, auch wirklich realistisch. Ich habe mir vorhin auch noch mal ein paar Zahlen angeguckt. Nick Woltemade ist zu Newcastle gewechselt für 75 Millionen. Ja, Stürmermarktwerte häufig noch mal ein bisschen drüber, aber 75, 60, ich finde, das ist schon ein Vergleich, der zulässig ist bei Kai Shusano, wenn man sich die Qualität anschaut.
Und es kommt noch eine Weltmeisterschaft. Ja. Er wird mit Japan dort auch mit dabei sein, hat nochmal die Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Ja, richtig.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das auch nochmal ein Faktor werden könnte.
Ja. Lass uns nochmal beim Kader bleiben. Ein Luxusproblem hat Mainz 05, wenn es um die Torwartposition geht, zumindest aktuell. Daniel Batz und Robin Zentner, zwei Top-Bundesliga-Keeper, im Mainzer Tor, und wir wollten von unseren Zuschauern und Zuhörern mal wissen, wen von den beiden die denn in der nächsten Saison als Nummer 1 im Mainzer Tor sehen. Und wir sehen ein ziemlich ausgeglichenes Bild, also Robin Zentner oder Daniel Batz. Bei Instagram sehen wir 59% Zentner, 41% Batz. Bei WhatsApp war es in etwa umgekehrt, also ich würde mal sagen grob 50-50. Antonia, natürlich will ich auch deine Meinung wissen. Was sagst du, Robin Zentner oder Daniel Batz?
Also für mich ist Daniel Batz gesetzt im Tor. Ich finde, er ist eine super Vertretung. Das Bayern-Spiel auch da, ja, es gab ein paar Patzer, aber das nehmen wir jetzt mal raus. Er hat es super gemacht, diese Rolle auch toll angenommen. Betont auch immer mal wieder in Gesprächen, erwähnt auch Robin Zentner, ne, spricht sich da auch nochmal lobend über für ihn aus.
Ja.
Und für mich ist er gesetzt, jetzt auch mit Blick auf die letzten Spiele, macht es für mich absolut keinen Sinn, da nochmal dran zu rütteln. Auf der einen Seite hat er sich das verdient, durch die Spiele, durch die Leistung. Und auf der anderen Seite will man auch sicher kein Risiko angehen. Ja, Robin Zentner saß jetzt wieder mit auf der Bank zum zweiten Mal. Aber für ein Spiel, das ist ja nochmal was ganz anderes. Er ist sicher wieder im Training, ist auch mit der Mannschaft wieder mit dabei. Aber ich glaube, das Risiko ist einfach zu hoch. Und da würde ich persönlich darauf tendieren, dass man im Sommer die Vorbereitung abwartet und sich dann überlegt, wer sich durchsetzt. Ist auch noch die Frage mit dem Vertrag von Daniel Batz. Der läuft ja bis 2026. Genaues Datum kennen wir leider nicht. Da ist ja noch die Frage, was damit wird.
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass der Vertrag von Daniel Batz jetzt im Sommer ausläuft, ist es, ich würde mal sagen, naheliegend, dass er verlängert wird mit Blick auf die Leistung. Daniel Batz weiß sicherlich auch, was er an Mainz 05 hat. Und dann können wir uns wahrscheinlich auf ein ziemlich spannendes Duell da im Mainzer Tor freuen.
Auf jeden Fall.
Jetzt St. Pauli und Rest der laufenden Saison, sagst du, aber gibt keinen Grund, da was dran zu rütteln.
Also ich würde da nichts dran ändern, und ich könnte mir vorstellen, dass Urs Fischer das vielleicht ähnlich sieht.
Dann gehen wir mal davon aus, dass Daniel Batz auch am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli im Tor steht. Lass uns über das Spiel sprechen. Passend dazu werfen wir erstmal einen Blick auf unsere Zahl der Woche. Tja, da Das ist die 2, liebe Antonia.
Oh je.
Es ist ein bisschen schwieriger, gebe ich zu.
Die Zahl 2. Das in meiner Recherche zu St. Pauli ist mir nicht begegnet.
Ja, da hättest du auch ein bisschen tiefer graben müssen, beziehungsweise das ist jetzt vielleicht auch nicht fürs Rückspiel die allerwichtigste Zahl. Es ist eine Statistik aus dem Hinspiel.
Aus dem Hinspiel?
Ja.
Nee, stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch.
Okay, sie steht ein bisschen sinnbildlich dafür, was das für ein Kick war. Nämlich ist das die Gesamtzahl an Torschüssen, die aufs Tor kamen.
Nur zwei
Zwei
Torschüsse?
Torschüsse,
Oh je.
einer Mainz 05, einer FC St. Pauli, 0:0 im Hinspiel. Ja, die meisten, ich wollte gerade sagen, werden sich noch daran erinnern, wahrscheinlich aber eher nicht, weil viel war da nicht los. Ja, was erwartest du denn jetzt am kommenden Sonntag am Millerntor?
Also 0-0 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen unter der Ausgangslage, die da auf Mainz 05 wartet. Ja, es ist schwierig. St. Pauli hat am Wochenende einen sehr schwachen Auftritt hingelegt gegen den direkten Mitkonkurrenten Heidenheim. 2-0 verloren. Siebte Niederlage in Folge. Die stehen natürlich unter Druck im
Ja.
Tabellenkeller.
Ja.
Mainz 05 kann jetzt ja so den Befreiungsschlag schaffen. Ich bin mal gespannt. Ja, es ist die schlechteste Offensive der Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Könnte mir vorstellen, dass es entweder so ein ganz ekliges Spiel wird oder dass die Mainzer das dann ganz klar für sich entscheiden.
Du hast die Tabellenkonstellation gerade angesprochen. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick drauf und schauen uns mal an, wie groß der Druck für den FC St. Pauli wirklich ist. Und sehen, ja, Platz 16, Relegationsplatz mit 26 Punkten. Also da geht es wirklich komplett ums Überleben. Mainz 05 dagegen Platz 10, 34 Punkte. Auch wenn es die 05er sicherlich nicht gerne hören werden, solange es noch nicht fix ist. Aber eigentlich ist der Klassenerhalt mehr oder weniger Formsache.
St. Pauli hat auch noch ein sehr knackiges Restprogramm, spielen danach, müssen nach Leipzig reisen und dann ist am letzten Spieltag vielleicht ein Showdown gegen Wolfsburg zu Hause möglich. Also die müssen eigentlich am Samstag unbedingt punkten.
Könnte dementsprechend unangenehm werden da, oder?
Genau, könnte mir vorstellen, dass sie sich halt eher hinten reinstellen, mauern, die Mainzer das Spiel machen lassen, auf Konter spekulieren, dann vielleicht auch in Führung gehen, gucken, wie die Mainzer damit umgehen werden. Ja, könnte mir vorstellen, dass es halt für die Mainzer erstmal ein zähes Spiel wird.
Siehst du die Gefahr, dass aufgrund dieser Ausgangslage, die ja doch ein bisschen unterschiedlich ist, vielleicht bei Mainz 05 so ein, zwei Prozentpunkte in der Herangehensweise und in der Motivation fehlen, dass man sich da ein bisschen den Schneid abkaufen lässt, oder ist die Mannschaft so erwachsen, dass das eben nicht passieren wird?
Also ich kann es mir nicht vorstellen. Am Samstag war direkt klar, man hat sich eingeschworen, man war traurig über die Niederlage, hat aber auch erkannt, dass die Bayern da eine unfassbare Halbzeit hingelegt haben und hat direkt den Fokus aufs Pauli-Spiel gelegt. Gleich gesagt, auf was es ankommt. Ich bin mir sehr sicher, dass sich die Mannschaft davon auch nicht unterkriegen lässt. Sie können ja auch aus der ersten Halbzeit gegen die Bayern sehr viel mitnehmen und ich bin mir sehr sicher, dass sie gefestigt daran gehen werden.
Und den Klassenerhalt auf dem Kiez zu feiern, hätte ja auch was, oder?
Auf jeden Fall, ich bin mir sicher, auch wenn Sonntag die Terminierung nicht ganz dankbar ist für die Mainzer
Das stimmt
Fans,
allerdings,
vielleicht
ja.
über das Maiwochenende fahren
Ja.
doch jede Menge hin. Die Karten waren auf jeden Fall sehr schnell weg.
Ja.
Das hätte natürlich was, in Hamburg dann noch ein bisschen zusammen zu feiern.
Ja, und dass am Sonntag der Klassenerhalt gefeiert werden kann, das wünschen wir natürlich allen 05ern, egal ob im Stadion oder daheim in Mainz. Wünschen euch eine gute Zeit und nächste Woche gibt es eine besondere Ausgabe 05 Inside, nämlich live und mit besonderen Gästen. Sportvorstand Christian Heidel ist zu Gast, Vereinsbotschafter Dimo Wache und Mainz 05-Experte Reinhard Rehberg. Das solltet ihr nicht verpassen. Bis dann.